Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In der Handball-Bundesliga wurde gestern ein Großteil des zweiten Spieltages abgehalten und es gab eine dicke, dicke Überraschung. Hannover-Burgdorf besiegt die SG Flensburg-Handewitt und darüber muss ich sprechen. Das tue ich mit unserem Handball-Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Die TSV Hannover-Burgdorf gewinnt gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 32-29. Wie konnte das passieren?
Ja, indem die TSV Hannover-Burgdorf genau das gezeigt hat, was man von ihr erwartet hat. Sie haben gekämpft, gerade in der Abwehr haben sie überragend gespielt und haben es der Flensburger Abwehr wirklich sehr, sehr schwer gemacht, sie auch zu halten. Sie haben immer wieder die Lücke gefunden in der Abwehr der Flensburger, die irgendwie nicht auf dem Platz wirken. Gerade zu Anfang hat man irgendwie das Gefühl gehabt, wir sind zwar irgendwie auf dem Spielfeld, aber so 100% Zugriff aufs Spiel haben sie nicht. Da hatte man ganz zu Anfang ja die Phase von Kai Heffner, der innerhalb von kurzer Zeit 5 Tore geworfen hatte, sodass man schon sich auf 8-5 absetzen konnte. Und man konnte sich dann wirklich dann auch kontinuierlich absetzen. Auf beide Seiten konnte der Torhüter jetzt nicht so eingreifen. Matthias Andersson war zwar auch irgendwie da, hatte insgesamt im ganzen Spiel 8 Paraden gehabt, aber es ist eine Quote von 21%. Und auch da sein Kollege Rasmus Lind auch nicht viel mehr halten konnte, konnte man auch nicht dagegen setzen. Auf Seiten der Hannoverer war Matthias Ziemer mit insgesamt, oder Martin Ziemer mit insgesamt 9 Paraden ganz gut. Jetzt nicht außergewöhnlich, ist aber hat dazu beigetragen, dass man sich absetzen konnte. Und man hat in der ersten Halbzeit 20 Tore geworfen, die Hannoveraner. Das letzte Mal, dass die SG Flensburg-Handewitt 20 Tore kassiert hat, ist schon 8 Jahre her. Sie haben letztes Jahr im Oktober 2009 so viel Gegentore kassiert in der ersten Halbzeit. Also spricht dafür, dass es wirklich sehr, sehr gut zusammengelaufen ist für die Recken, die ja in diesem Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen haben und dass sie das erste Spiel dann doch gewinnen. Dann auch gegen Flensburg war dann noch eine riesen Überraschung und sie konnten in der zweiten Halbzeit auch zu Ende ziehen, obwohl dann Morten Olsen aufgrund der Verletzung nicht mehr dabei war, der war in die Kabine gerumpelt und deswegen hat man ihn dann geschont. Und ja, die Flensburger konnten zum Ende nochmal rankommen auf 3 Tore, aber da war dann nicht mehr möglich, da war im Endeffekt einfach die Zeit zu wenig.
Mhm. Wie groß ist diese Überraschung, dass Flensburg-Handewitt hier verliert? Ist das eigentlich einfach nur so ein kleiner Störer in der Saison oder kann man daraus mehr rauslesen? Entschuldigung.
Nee, das ist schon eine große Überraschung. Also man muss ja sehen, letzte Saison hatte die SG Flensburg-Handewitt auch im zweiten Spieltag die Hannover-Burgdorf, war sie dort zu Gast und haben sie mal eben mit 15 Toren besiegt. Also das ist da schon eine riesen Überraschung gewesen. Ich habe es auch gesagt, Burgdorf hat diese Saison noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Sie haben die Qualität im Kader, das kann man definitiv so sagen. Aber dass sie das so souverän auch spielen mit teilweise 9 Toren Vorsprung, ich glaube, damit konnte man da vor dem Spiel überhaupt gar nicht mit rechnen.
Also die TSV Hannover-Burgdorf mit der ersten großen Überraschung in dieser Saison gegen Flensburg-Handewitt mit 32-29 gewonnen. Aber auch andere Mannschaften haben sich sehr, sehr schwer getan. Die SC Magdeburg zum Beispiel haben gegen die Eulen Ludwigshafen nur mit 30-26 gewonnen. Das war auch lange Zeit knapper, als man gedacht hatte.
Ja, genau. Dabei sah es eigentlich so aus, als ob der SCM gut wegziehen könnte, einen hohen Sieg vereinfachen könnte. Nach 10 Minuten stand es dort 8-3 aus Sicht der Magdeburger. Aber dann kam die Auszeit von den Eulen. Da hatte der Trainer Matschke sehr gut reagiert und seine Mannschaft noch ein bisschen neu eingestellt. Und sie kamen dann besser ins Spiel rein, konnten verkürzen auf teilweise sogar dann bis zu 3 Tore nochmal beim 9-6. Und hatten zwar dann auch mal eine kleine schwächere Phase, wo sie dann 13-8 zurücklagen, aber sie haben sich wirklich sehr, sehr gut reingekämpft. Und da muss man dann entsprechend noch hoch anrechnen, dass dann bis zur Halbzeit auf ein Tor rangekommen sind. Haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, die Magdeburger konnten zwar ein bisschen davonziehen, aber hat es nie ganz geschafft. Muss auch einen hohen Wert einfach an Kevin Klier, muss man da ganz klar sagen. Der Torhüter war von den Eulen war überragend stark, 18 Paraden, Quote von 38%, und damit war er einer der großen Garanten dafür, dass man wirklich lange mithalten konnte mit gegen die Magdeburger. Bester Werfer auf Seiten der Eulen war Patrick Weber, der insgesamt 6 Treffer hatte zwar auch 7 Fehlwürfe, aber war trotzdem ein wichtiger Mann und hat immer wieder die Aufmerksamkeit der Abwehr auf sich gezogen. Und dann beim 25-24 war man nah dran. Man hatte ja die Möglichkeit, sogar das Unentschieden zu erzielen, hat es dann leider nicht ganz geschafft, und so dass dann im Endeffekt die Magdeburger einen Sieg bejubeln konnten, aber es war wirklich viel, viel Arbeit, die sie aufleisten mussten, und ich glaube, sie hatten sich auf ein bisschen ruhigeren Tag eingespielt, aber spricht dafür, dass die Aufsteiger auch überraschen können, auch wenn es am Ende dann ganz, ganz knapp nicht zum Sieg gereicht hat.
Die SC Magdeburg also mit dem knappen Sieg. Eine weitere, ja vielleicht kleine Überraschung war, dass die TSV GWD Minden einen Punkt aus Wetzlar entführt hat. Am Ende stand es 24-24. Ist das eine Überraschung?
Das ist schon eine Überraschung, auch wenn man es vielleicht ein bisschen erwarten konnte. Die Wetzlarer haben, wie gesagt, einige Spieler verloren, zum Beispiel ihren Top-Torjäger Philipp Weber, der ja zu SC DHFK Leipzig gewechselt ist. Und jetzt haben sie noch ihren Abwehrchef verloren, Evas Klesniks, der aufgrund einer OP ausgefallen ist. Und man hat es ein bisschen angemerkt, dass gerade in der Abwehr dann doch ja einfach fehlt der Chef, das muss man so sagen. Sie konnten am Anfang sich doch gut absetzen, beziehungsweise lang zu Anfang zurück, so ist es richtig, sie lagen dann mit 13-0 relativ schnell zurück, da war Minden wirklich sehr, sehr gut da, hatten einen guten Torhüter hinten in Essen Christensen, der zu Anfang wirklich einige wichtige Bälle dort gehalten hatte, am Ende hat er insgesamt 9 Paraden gehabt, das ist jetzt keine überragende Quote, aber es war schon, in entscheidenden Phasen war er dann durchaus da und konnten dann zu dem Punktgewinn beitragen. Wenn man das weitere Spielverlauf sich anguckt, es war immer ein bisschen ausgeglichen, dann beim 5-5 in der 11. Minute war dann der Ausgleich gleich wieder da und dann sind dann die Wetzlarer ein bisschen davongezogen, konnten auf 8-5 davon gehen, aber konnten dann nicht weiter dann davon ziehen. Sie hatten dann wieder Schwächephase im Angriff. Da gab es immer mal wieder ja, Phasen, wo sie sich einige Fehler erlaubt haben, aber auch die Mindener war nicht fehlerfrei. Das ist immer wieder hin und her ging. Es war immer sehr eng. Man hatte dann in der zweiten Halbzeit das Gefühl, wo Benjamin Burisch besser ins Spiel kam, okay, jetzt können vielleicht die Wetzlarer davonstehen. Der stand dann 20-14 aus Sicht der Wetzlarer und dann hat man gesagt, okay, jetzt könnte das in die Richtung laufen, wo man es gedacht hätte. Aber die Mindener haben wirklich sehr, sehr stark dann dagegen gehalten, haben die Abwehr nochmal verbessert, haben dort ja viel besser noch agiert gegen die Top-Leute der Wetzlarer und konnten sich so wirklich dann dran setzen, waren aber beim 22-19 wieder auf die 3 Tore ran, konnten dann sogar noch auf 22-22 ausgleichen. Da waren die Wetzlarer in der Phase wirklich im Angriff nicht gut dabei. Ja, und dann konnten sie dann im Endeffekt das 24-24 bejubeln, auch wenn sie nochmal den Angriff hatten, kurz vor Schluss. Und auch Minden hatten nochmal die Chance, aber dann muss der Torhüter ein bisschen, ja, Christen muss den Ball dann nicht wegwerfen, sondern muss ruhiger spielen, dann hat man nochmal 10 Sekunden Zeit für den letzten Angriff. Das haben sie dann leider etwas verdattelt, aber trotzdem, es war ein gerechtes Unentschieden, weil beide Mannschaften Phasen hatten, wo sie sehr gut waren, wo sie aber auch Schwächen hatten. Deswegen, glaube ich, können beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden sein.
Also Wetzlar gegen Minden mit 24-24. Es gab auch noch weitere ganz knappe Ergebnisse. Zum Beispiel hat die SCDHFK Leipzig nur mit 26-25 gegen den TV Hüttenberg gewonnen. Auch das eine knappe Geschichte. Melsungen tat sich auch sehr, sehr schwer gegen den VfL Gummersbach. 25-23 hieß es am Ende. Insgesamt war das ein sehr spannender Spieltag gestern. Melsungen hat sich auch extrem schwer getan.
Ja, sie haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Und der Grund stand einfach inzwischen den Torpfosten in Gummersbach. Das war Carsten Nichtlein, insgesamt 17 Paraden über das ganze Spiel gesehen, Quote von 40%, das ist überragend und der hat ihn gerade in jeder Phase immer wieder den Zahn gezogen, hat dazu beigetragen, dass seine Jungs immer wieder mithalten konnten, gerade zu Anfang der zweiten Halbzeit, da hatte man echt das Gefühl, dass ja die Melsungen gar nicht mal das Tor treffen, da war eine Parade von Nichtlein, er lag noch am Boden, ja und die Chance ins leere Tor zu werfen ist da, aber was passiert, die werfen übers Tor hinweg, also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, das können die vielleicht sogar noch kippen in Richtung der Gummersbacher, die aber, man muss einfach sagen, in Angriffen dann doch ein bisschen zu wenig Kraft einfach haben. Der beste Mann war Marco Matic mit 6 Treffern. Ansonsten kam ein bisschen zu wenig aus dem Rückraum, während auf Seiten der Melsunger, ja, der ehemalige Gummersbacher Julius Kühn für Furore sorgte, insgesamt 8 Tore. War wirklich sehr, 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 sehr warm geworden gegen seine alten Teamkollegen, wollte nochmal zeigen, dass in ihm viel, viel innen steckt. Und in der zweiten Halbzeit hatte dann noch Melsungen Torhüter, nachdem Schilson in der ersten Halbzeit fast gar nichts gehalten hatte. Aber dann Nebosia Simic, insgesamt 10 Paraden in der zweiten Halbzeit, eine Quote von 45%. Und er war dann der Garant dafür, dass man sich in der zweiten Halbzeit absetzen konnte, dass man dort ja den Vorsprung auch ausbauen konnte. Man war dann teilweise auf 5 Toren weg. In der 50. Minute stand es 23-18. Da hat man noch ein bisschen schleifen lassen gehabt im Angriff. Da hat man noch einige Dinge verworfen, beziehungsweise hat Carsten Lichtlein sehr, sehr gut gehalten. Hat seinen Jungs nochmal ermöglicht, ranzukommen. Aber am Ende hat dann ein bisschen die Zeit gefehlt und auch der letzte Wille so ein bisschen. Also man hat es ein bisschen selbst verloren aus Sicht der Gummersbacher, die aber trotzdem alles aufgewendet haben, um das möglichst eng zu gestalten. Da muss man wirklich ja ganz hoch anrechnen, dass sie es so geschafft haben. Und Melsungen, ja, ist wieder so ein enges Spiel gewesen, das wir nicht eigentlich haben wollten. Sie wollten einen klaren Sieg haben, um damit zu starten. Und ja, jetzt haben sie sich den Sieg gesichert. Das ist das Wichtigste aus ihrer Sicht. Aber da muss noch viel, viel besser werden, wenn sie dann wirklich um die Champions League mitspielen wollen.
Lemgo hat noch den Spieltag abgeschlossen mit einem Auswärtssieg in Erlangen, 28-24, haben die ersten beiden Punkte geholt. Jetzt geht's am Sonntag weiter. Am Sonntag gleich mal ein richtiges Highlight, Kiel gegen Magdeburg.
Ja, genau, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, auch gerade wie die Magdeburger natürlich jetzt vom engen Spiel erholen. Ich denke, sie wollten da auch zum Ende mit Sicherheit einige Kräfte sparen, wie es der Kiel machen konnte mit ihrem klaren Sieg in Nettelstedt. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt darauf, wie die Magdeburger sich präsentieren. Sie müssen besser da sein, dann müssen auch die Torhüter wieder besser da sein. Jannik Green und Dario Quetschet waren kein Faktor gestern. Da muss ein bisschen mehr kommen, da müssen wirklich alles stimmen, um in Kiel auch bestehen zu können, weil sie waren wirklich sehr, sehr stark in ihren ersten beiden Spielen, das muss man so sagen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie es schaffen werden, die Magdeburger. Ich sehe Kiel so ein bisschen als Favorit an, gerade aufgrund der Leistung jetzt dieses Spieltages. Aber man weiß auch, die Magdeburger können überraschen, auch wenn es natürlich in der Sparkassen-Arena in Kiel natürlich sehr, sehr schwer sein wird.
Am Wochenende, am Sonntag, gibt es auch noch das Spiel der Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also ein richtiger Spitzenspieltag am Sonntag. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Zusammenfassung des zweiten Spieltages vom Donnerstagabend gestern. Die Flensburger müssen eine empfindliche Niederlage hinnehmen, die große Überraschung gestern. Danke, Sebastian.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.